Liebe Geschwister, auf unserem Konferenzplan steht ja als Thema für heute Abend die Herrlichkeit Gottes. Mein Gedanke war gewesen, Gnade und Herrlichkeit. Nun liegt zwischen der Gnade und der Herrlichkeit einige Tage. Auf dem Papier ist es ganz eng zusammen, in der Wirklichkeit ist es auseinander. Und zum anderen habe ich gedacht, wir wollen heute Abend das Mahl des Herrn feiern. Ich dachte, ich wollte ein Wort bringen, das uns hinführt zu dem Mahl des Herrn. Und darum habe ich als Thema für heute Abend eine Passafeier unter dem König Jehiskia. Könnte man ja vielleicht erstmal die Frage stellen, ja, eine Passafeier, hat das auch eine Bedeutung, einen Sinn, eine Aussagekraft für uns, für die Gemeinde? Ich möchte damit mit Paulus antworten. Paulus schreibt 1. Korinther 5 an die Gemeinde, auch unser Passa, Christus ist geschlachtet, darum lasst uns Festfeier halten. Da haben wir auch Passafeier. Oder er schreibt weiter, alles, was zuvor geschrieben ist, gerade in Israel, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und so könnten wir fortfahren. Passafeier unter dem König Jehiskia finden wir in 2. Chroniker, Kapitel 30. Habe so den Eindruck, dass neben vielleicht dem Buch 3. Mose und die beiden Bücher Chroniker, dass das die Bücher der Bibel sind, die vielleicht am wenigsten gelesen werden. Wenn einer mit der laufenden Bibellese einmal anfängt und kommt bis 3. Mose, dann geht meistens die Luft aus. Wenn er dann einen weiteren Ansatz nimmt und liest weiter und kommt zur Chroniker, da geht es ihm fast nochmal so.
Wolfgang, da muss ich aufstehen.
Bitte.
Ich habe zu Hause einen Kommentar von amerikanischen Juden über das 1. und 2. Buch Chroniker. Und sie sagen grundsätzlich, das sind messianische Bücher. Das wollte ich doch gesagt haben.
Das ist gut. Ihr wollt ja auch noch weiterreden. Man liest Namen, Namen, Namen. Karl Geier hat uns geholfen, dass wir auch da treu unsere Bibel lesen. Er hat gesagt, ich lese alle Namen. Wenn ich einmal oben ankomme, will ich sie ja alle kennen. Also muss man sie ja alle gelesen haben. Und so könnte man weiter erzählen. Die Bücher Könige und Chroniker sind sehr interessant. Fast alles nur Biografien. Es wird uns berichtet, die Teilung des Reiches Nord- und Südreich. Im Südreich 20 Könige, im Nordreich 19 Könige. Insgesamt 39. Wir haben also 39 Biografien in diesen Büchern. Da kann man viel studieren, viel lernen. Und wenn man das einmal beachtet, gerade jetzt die Könige aus dem Nordreich, da kann es einem schwer ums Herz werden. Da ist kein einziger frommer König dabei. Im Südreich, da sind wenigstens einige fromme Könige dabei. Unter anderem eben unser Jehiskia. Wenn man sich die Könige ansieht, sie werden alle gemessen an einem anderen König. Wie heißt er?
David.
Entweder heißt es, sie haben gehandelt wie David oder sie haben nicht gehandelt wie David. Bei dem Jehiskia ist ja auffallend, sein Vater war mit einer der gottlosesten Könige. Von ihm wird eben darum auch gesagt, er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Und dann hat es mich wieder neu bewegt, wenn man darüber nachdenkt, über diese Biografien. Da war ein gottloser König, ein gottloser Vater. Und das Ergebnis ist, einer der frommsten Kinder, Söhne, einer der frommsten Könige. Und dann staunt man wieder, was Gott alles kann, was Gott vermag. Dieser Jehiskia, der hat einen Trümmerhaufen vorgefunden, als er die Königsherrschaft übernommen hat. Da war der ganze Gottesdienst abgeschafft, der Tempel war verschlossen, die Türen waren zugenagelt. Stellt euch vor, die Langensteiner Röhe wäre zugenagelt. Ihr kennt an. So sah es damals aus. Und dann ist es wunderbar, wenn man Kapitel 29 liest, wie dieser König gleich zuerst mal festgestellt hat, die Diagnose, was ist los in meinem Königreich? Und das ist gut, wenn man das einmal feststellt. Wie sieht's aus? Was liegt vor? Und dann hat er gleich als nächstes die Heilung, die Therapie eingeleitet. Auch wieder ein wunderbares Bild, ein schöner Hinweis für uns, wie wir das machen können. Und als nun dieser Gottesdienst durch ihn wieder eingerichtet worden ist, kann gar nicht anders sein, dann erwacht in seinem Herzen das Verlangen, wir haben dem Herrn das Passa zu feiern. Es sind ja drei Feste in Israel, wo alle Männlichen nach Jerusalem kommen sollen, das erste davon, dieses Passafest. Wir finden also in 2. Chroniker 30, wer es mit aufschlägt, kann das immer so in den einzelnen Versen mit durchgehen. Ich will jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, obwohl es sicherlich richtig und lehrreich wäre. In seinem Herzen ist also Passa zu feiern und er gibt eine Einladung, dass sie zum Hause des Herrn kommen, um Passa zu feiern. Er weiß den Ort, wo Passa gefeiert werden kann. Das kann nicht irgendwo in Israel gefeiert werden. Dafür hat Gott Jerusalem gesetzt, seine heilige Stadt, seinen Tempel. Und darum zogen alle Männlichen immer wieder von Jahr zu Jahr hin. Unter den Festpilgern haben wir ja unseren Herrn gesehen, der auch immer wieder nach Jerusalem gezogen ist, dass sie zum Hause des Herrn kommen. Wir machen mal kleine Blicke für uns, für die Gemeinde. Wie ist es bei der Gemeinde? Das Haus des Christus, das sind wir. Ein wunderbarer Hinweis, dass wir immer nur im Herrn und in der Verbindung mit dem Herrn in Christo dieses Mahl, dieses Festfeier haben können. Wir können vielleicht an ein Wort von Paulus denken, 1. Timotheus 3,15. Er schreibt, auf dass du wissest, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Ich glaube, es ist ein wichtiges Wort für alle Kinder Gottes. Gemeinde Gottes kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Versammlungen, Briefmarken, Tauben und so weiter. Da kann man seine Satzungen festlegen, wie man es möchte. Wenn Gott uns in seine Gemeinde hineingerufen hat, dann haben wir nur zu hören, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was sind die Satzungen deines Hauses? Auf dass du wissest, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Es setzt die Zeit an. Im zweiten Monat. Eigentlich müsste es ja im ersten Monat gefeiert werden, aber es gibt eine Verordnung bei Mose, steht im 4. Buch Mose, dass wenn es aus irgendwelchen Gründen im ersten Monat nicht möglich ist, dass man dann auch noch im zweiten Monat das Passa feiern kann. Aus den damaligen Gegebenheiten war der erste Monat nicht möglich. Er hat also festgesetzt die Zeit im zweiten Monat. Alle Jahre wurde also da das Passa gefeiert. Wir dürfen jetzt wieder für uns, für die Gemeinde fragen, wie ist es bei der Gemeinde Gottes? Wann sollen wir das Passa feiern, beziehungsweise das Mahl des Herrn, die Festfeier? Wenn man sich umschaut im Kreis der Kinder Gottes, findet man verschiedene Aussagen unterschiedlichster Art. Die letzte, die ich hörte, alle Jahre einmal, eben sicherlich wie das Passafest. Wir haben wieder Kreise, da ist es ein fester Grundsatz, jeden Sonntagmorgen, aufgrund des Wortes, am ersten Tage in der Woche. Und die Brüder haben den Eindruck, das ist so festgelegt, dass es überall in der Bibel steht, am ersten Tage in der Woche. Kommt aber nur einmal vor, steht Apostelgeschichte 20, Vers 7. Wir denken an die erste Gemeinde dort in Jerusalem, von der heißt es, sie blieben beständig in diesen vier Stücken, die die Gemeinde vom Herrn bekommen hat, die Wurzeln, aus denen die Gemeinde Gottes heraus lebt. Dazu zählt eben auch das Brotbrechen, sie blieben beständig. Wenn wir zu unseren Einsetzungsworten gehen, 1. Korinther 11, Dann finden wir die Worte: So oft ihr dieses Brot esset, so oft ihr diesen Kelch trinket. Da gewinnen wir den Eindruck, wir sollen es oft tun. Aber wir haben eine innere Freiheit. Es liegt kein bestimmter Tag vor, kein bestimmter Tag, auch keine bestimmte Regelzeit, sondern wir haben eine Freiheit vom Herrn, aber wir sollten uns immer wieder innerlich sammeln und wissen, der Herr würde sich freuen, oft, dass unsere Herzen ein gleiches Verlangen haben. Dann heißt es weiter, Vers 5, sie hatten es lange Zeit nicht gefeiert, wie es vorgeschrieben ist. Der Herr hat also bestimmte Vorschriften gegeben für die Passafeier unter dem Volke Israel. Wenn man das einmal aufschlägt, steht 2. Mose 12 von Vers 43 an. Ich muss sagen, mich hat es das erste Mal, wie ich mit diesem Wort in Berührung kam, es mich sehr stark bewegt, in welcher Weise der Herr die Satzung des Passa festgelegt hat. Wenn wir jetzt schreiben sollten, das ist die Satzung des Passa, dann würden wir uns Gedanken machen, was für ein Tierlein haben wir zu nehmen, wie ist das Tierlein zu schlachten und, und. Wenn man dieses Wort aufschlägt, dann heißt es, dies ist die Satzung des Passa. Erste Aussage, kein Fremdling soll davon essen. Das ist also dem Herrn das Wichtigste. Aber wir merken gleich wieder das Herz seiner Liebe. Es könnte ja sein, dass ein Fremdling dabei ist. Und dann steht eben diese Satzung des Passa dann dabei, er muss beschnitten werden. Und wenn er beschnitten worden ist, gehört er zum Volke Israel und darf als ein solcher teilhaben an der Passafeier. Für uns heißt das innerlich übertragen, wir brauchen die innere Beschneidung. Beschneidung am Herzen, im inneren Menschen. Können wir alle nicht selbst vornehmen, wir können es nur ihm darstellen. Unser Leben ihm anvertrauen, unser Leben ihm hingeben, am besten wieder in sein Licht treten. In seinem Licht sehen wir das Licht, wie er ist, wie wir sind. Und dann alles im Licht offenbar machen, erleben und erfahren dürfen, dass alles Licht wird. Dann erfolgt eine innere Beschneidung und dann heißt es, also komme er, also esse er, also trinke er. Sie hatten es lange Zeit nicht gefeiert, wie es vorgeschrieben ist. Wir lesen ja immer, wenn wir das Mahl feiern, die Einsetzungsworte, wie wir sie bei Paulus finden. Er hat es vom Herrn empfangen, das, was der Gemeinde Gottes gegeben worden ist. Da haben wir eine Aussage, was das Mahl des Herrn für die Gemeinde ist. Das erste wäre ein Gedächtnismahl. Wenn wir das Brot brechen und wenn wir den Kelch segnen und es zu uns nehmen, dann sagt die Schrift immer wieder, das tut zu meinem Gedächtnis. Es ist was Wunderbares, was Paulus auch an Timotheus schreibt, habe im Gedächtnis Jesus Christus. Er ist gekommen aus dem Samen Davids. Er ist auferweckt, im Geiste der Heiligkeit nach, als Sohn Gottes erwiesen, als Sohn Gottes bestätigt. Es ist schön, wenn wir bei dieser Festfeier den Herrn so im Gedächtnis haben. Das Zweite ist ein Verkündigungsmahl. Wir verkündigen seinen Tod. Das heißt, ich habe Teil an seinem Tode. Ich bin mit ihm in seinem Tode gewesen. Ich habe die Segnungen seines Todes auch für mich, für mein Leben angenommen. Und das Dritte ist ein Hoffnungsmahl. Wir alle, die wir teilnehmen dürfen an dieser Festfeier, da heißt es immer wieder, wir tun es, bis er kommt. Wir sind immer wieder Wartende auf ihn, den wiederkommenden Herrn. In den Briefen, die nun Jehiskia geschrieben hat und seine Obersten, die nun hinausgetragen werden in das ganze Volk. Und es ist das ganz Wunderbare, was man sehen darf, dem Jehiskia, König vom Südreich, ging es nicht nur um sein Südreich, er hat die Einladung auch gegeben an das Nordreich. Er wollte auch, dass die vom Nordreich wiederkommen und daran teilnehmen. Es wäre für das Nordreich sicherlich eine wunderbare Möglichkeit gewesen, wieder Anschluss zu finden, dass es wieder zu einer Einheit des Reiches gekommen wäre. Sie haben es nicht erfasst. Sie haben es auch nicht angenommen. Aber wenn man sich die Geschichte ansieht, wenige Jahre nach dieser Festfeier, zu der sie eingeladen worden sind, auch das Nordreich, kamen sie alle in die assyrische Gefangenschaft. Also es erging die Einladung. Vers 6 sehen wir, kehret um zum Herrn. Auf das komme ich gleich nochmal zurück. Vers 8, eine herzliche, dringende Bitte. Da heißt es als erstes, gebe dem Herrn die Hand. Als würde es ihnen schon gesagt werden, so nahe ist euch der Herr, so nahe, dass ihr so in die Gemeinschaft mit ihm treten könnt, als würdet ihr eure Hand ihm geben. Er will damit ausdrücken, gebt euch ihm ganz. Gebet ihm eure Hand. Das zweite, kommet zu seinem Heiligtum, das er geheiligt hat auf ewig. Denkt noch einmal dran, diese Einladung ans Südreich und sein eigenes Reich, aber auch an die aus dem Nordreich. Kommet zu seinem Heiligtum. Das ist der einzige Ort, wo damals das Passa gefeiert werden durfte. Und das dritte, dienet Jehova eurem Gott. Schön diese wunderbare Einladung. Immer wieder sind Menschen, die ihm gehören, aufgerufen, diene Jehova deinem Gott. Das ist für die Gemeinde genau das Gleiche. Ich greife nochmal heraus, im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, am Schluss heißt es, ihr habt euch bekehrt. Und wenn zwei Dinge genannt, die kann man jetzt so nennen, ihr habt euch bekehrt, zu dienen und zu warten. Das wäre die wirkliche Ausfüllung eines Kindes Gottes, wenn es eine Bekehrung erlebt hat, zu dienen und zu warten auf den Herrn. Aber die Umkehr. Ich möchte dazu den Vers 9 einmal lesen. Da heißt es, denn wenn ihr zu Jehova umkehret, so werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen weggeführt haben und in dieses Land zurückkehren. Denn gnädig und barmherzig ist Jehova euer Gott, und er wird das Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehret. Vers 9, am Anfang, umkehren zum Herrn. Der Schluss des Verses, umkehren zum Herrn. Ich habe zu diesem Vers ein besonderes inneres Verhältnis. Es kam daher. Ich sagte es ja gestern Abend, dass Gott mich in der Gefangenschaft gerufen hat. Gleich nach Beendigung der circa zweijährigen Gefangenschaft kam ich in die Brüderkreise. Kann im Herbst 47 gewesen sein. Eine schöne Versammlung, vielleicht 80 bis 100 Leute. Wir hatten Gebet, wir hatten das Mahl, wir hatten das Wort. Und da wurde dieser Vers gelesen, 2. Chroniker 30, Vers 9, wenn ihr umkehret, dann werden eure Brüder, eure Kinder Barmherzigkeit finden, die sie gefangen weggeführt hatten. Da war ein Ringen, ein Beten unter den Kindern Gottes für alle, die damals noch in Gefangenschaft waren. Ich kam gerade aus der Gefangenschaft. Und mich hat es bewegt, die Kinder Gottes für die Gefangenen gebetet haben. Und ich dachte daran, wie Gott diese Gebete erhört hat, ich habe hier etwas davon erlebt in der Gefangenschaft, was Gott dann aufgrund dieser Gebete an Einzelnen dort tut. Wenn wir umkehren, werden die anderen Barmherzigkeit finden vom Herrn. Wir haben jetzt keine Kriegsgefangenen mehr. Aber es gibt immer noch Gefangene. Gefangene, Kerkern und so weiter. Aber ich denke auch an eine andere Gefangenschaft, liebe Geschwister. Vielleicht haben wir Kinder oder nahe Verwandte, die irgendwie in einer Gefangenschaft der Sünde stehen und vom Herrn weggeführt sind. Welch eine wunderbare Möglichkeit gibt uns hier das Wort Gottes, wenn wir umkehren zu ihm, unserem Herrn. Er hat es gesagt, dann sollen sie Barmherzigkeit empfangen vom Herrn. Sie werden zurückkehren. Ich halte es für ein wunderbares Wort, ein richtiges Trostwort, auch für uns alle, liebe Geschwister, dass wir so immer wieder in einer persönlichen Gemeinschaft mit dem Herrn stehen, aufgrund seines Wortes. Und wir werden dann Segnungen Gottes in irgendeiner Weise erleben und erfahren. So sind die Einladenden unterwegs. Wie ergeht es ihnen, besonders im Nordreich? Da heißt es, man verlachte und man verspottete sie. Eigentlich nichts Neues unter der Sonne. Das merken wir auch, wenn wir im Zeugnis des Herrn stehen. Du wirst nicht immer ernst genommen. Wie ist es Paulus gegangen, als er da in Athen war? Was für freundliche Worte haben sie ihm da gegeben, nicht? Nach der Übersetzung, der Lotterbube, der Schwätzer. Kann auch uns so ergehen. Aber dann lesen wir Vers 11. Doch einige Männer von Aser und Manasse und von Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Einige. Da werden wir auch bis auf unsere heutigen Tage erleben, dass Gott immer wieder Einzelne herausruft und Einzelne kommen. Und es ist schön, wenn wir das auch mit ganz persönlich erleben dürfen. Aber Vers 12 ist was ganz Wunderbares. Da heißt es, auch über Juda kam die Hand Gottes, dass er ihnen ein einmütiges Herz gab, um das Gebot des Königs und der Obersten zu tun, nach dem Worte Jehovas. Gott gab ihnen ein einmütiges Herz. Wenn wir jetzt so vor dem Herrn stehen und den Herrn etwas bitten dürfen, und wenn wir ihn auch um dieses bitten dürfen, Herr, gib uns allen ein einmütiges Herz. Alle in einer gemeinsamen Weise zu dir hin ausgerichtet, aber auch alle in der richtigen Art und Weise zueinander ausgerichtet. Wir hörten in diesen Tagen schon den bekannten Psalm 133, kennt ihr alle auswendig den Anfang. Wie schön und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ich möchte dazu vielleicht noch ein Wort lesen, das Paulus an die Römer geschrieben hat, steht im Römerbrief Kapitel 15, die Verse 6 und 7. Auf dass ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichet. Deshalb nehmet einander auf, gleich wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Wir haben einen Auftrag, liebe Geschwister. Wir sollen einander aufnehmen. Wie? So wie der Herr uns aufgenommen hat. Wozu hat er uns aufgenommen? Zur Herrlichkeit Gottes. Wir haben einen großen Auftrag, liebe Geschwister, einander so zu begegnen, einander so anzunehmen, einander so aufzunehmen. Wie kann das sein? Ich denke da gern an das sogenannte hohepriesterliche Gebet unseres Herrn, Johannes 17, Vers 22. Da heißt es, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Warum? Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Hier spüren wir, liebe Geschwister, und darum wäre das Wort von der Herrlichkeit so wichtig. Wenn wir wirklich in die Herrlichkeit Gottes hineingeführt werden, dann werden wir auch in die Einheit der Kinder Gottes hineingeführt. Dann trennen uns nicht mehr die i-Tüpfelchen. Dann verbindet uns diese wunderbare, herrliche Berufung. Er hat uns alle berufen zur vollen Aneignung der Herrlichkeit Jesu Christi. Denn der Sohn hat die ganze Herrlichkeit, die er vom Vater bekommen hat, uns gegeben. Einmütig. Etwas Wunderbares. Wenn wir weiterlesen, Vers 13. Es kam eine große Versammlung zusammen. Das kann man sich für Israel vorstellen, nicht? Wie ist es bei den Kindern Gottes? Da gibt es wieder einige, die sagen, je kleiner der Kreis ist fürs Brotbrechen, umso schöner. Sie lieben nur die kleinen Kreise. Aber da war eine große Versammlung. Und nun stehen ja die Worte vom Abendmahl, vom Brotbrechen im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Kapitel 11. Und als Paulus in Korinth war, da hatte er ein besonderes Erlebnis, dass der Herr ihm in der Nacht erschienen ist und zu ihm geredet hat: Rede das Wort freimütig, fürchte dich nicht, niemand soll dich antasten, niemand soll dir schaden. Warum? Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott ruft manchmal auch viele. Da wollen wir uns freuen. Schätzen es auch im kleinen Bruderkreis. Aber immer haben wir den Blick aufs Ganze, denn die Einsetzungsworte heißen: Wir, die vielen, sind ein Leib. Wir denken an die ganze Einheit mit allen Kindern Gottes. Und da ist es eine große Versammlung. Vers 14, sie schafften die Altäre weg. Sie warfen sie in den Bach Kidron. Vers 15, sie hatten sich geschämt und sie hatten sich geheiligt. Wenn man in die Nähe des Herrn tritt, in seinem Licht sieht man das Licht, dann sieht man so manche Dinge, die in seinem Licht nicht taugen. Ob es ein Altar Ich ist, ein Altar Hochmut, ein Altar Eitelkeit, ein Altar Geldliebe und was man alles nennen kann. Es ist gut, im Lichte Gottes die Dinge zu nehmen. Sie haben sie in den Bach Kidron geworfen. Wir bringen sie unter Golgatha, unter das Kreuz unseres Herrn. Und dürfen in ihm ein volles und ein wunderbares Vergeben haben. Sie hatten sich geschämt, sie hatten sich geheiligt. Aus den nächsten beiden Versen möchte ich jetzt erstmal einen Gedanken herausgreifen und dann auf diese beiden Verse eingehen. Da geht es auch um die Reinigung. Wir haben in diesen Tagen etwas von der Hochzeit gehört. Hochzeit zu Kana. Und da haben wir gelernt, da waren wie viele Krüge? Sechs. Sechs Krüge nach der Reinigungssitte der Juden. Wenn wir das Neue Testament durchgehen, dann finden wir sechs Möglichkeiten der Reinigung. Ich will die sechs gerade kurz nennen. Das erste: Gott reinigt unsere Herzen durch den Glauben. Wenn Gott also in diesen Tagen uns Glauben geschenkt hat, Glauben gemehrt hat, geschieht immer eine Reinigung. Das zweite: Ihr seid schon rein, wie geht's weiter? Um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Er reinigt uns im Wasserbad des Wortes. Wir haben in diesen Tagen viel Wort gehabt. Ich glaube, wir haben auch Reinigung gehabt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wir haben gestern Abend dazu ein Zeugnis gehört. Also Reinigung durch Bekennen. Ein viertes: Reinigung durch Absonderung. In einem großen Hause sind verschiedene Gefäße. Hölzerne, irdene, goldene, silberne. Die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Und wenn wir uns nur von denen der Unehre absondern, reinigen wir uns. Ein fünftes, Reinigung durch Gehorsam. Gehorsam gegen die Wahrheit. Die Seelen reinigen zur ungeheuchelten Bruderliebe. Ein sehr wichtiger, wunderbarer innerer Vorgang. Und ein sechstes, das ist jetzt das Schönste, wir reinigen uns durch die Hoffnung. Wir kennen alle dieses wunderbare Wort. Wir wissen noch nicht, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn wir ihn sehen werden, werden wir ihm gleich sein. Jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich gleich, wie er rein ist. Wir merken, liebe Geschwister, das ist nicht ein Vorgang, der sich hier oben abspielt. Das ist ein Vorgang, der sich hier tief im Herzen abspielt. Diese Hoffnung zu haben, und er reinigt sich gleich, wie er rein ist. Es wird uns gesagt, Verse 18, 19, Vers 20, dass da sich einige nicht gereinigt hatten, gemäß der Reinheit seines Heiligtums. Sie suchten mit ihrem Herzen den Herrn und sie wandten sich auch zum Herrn. Aber etwas fehlte noch. Sie waren noch nicht im vollen Lichte Gottes. Ihre Reinigung war nicht gemäß der Reinheit seines Heiligtums. Das wird bei uns auch immer wieder der Fall sein, liebe Geschwister. Dass ein Verlangen ist, ja, ich möchte dem Herrn gehören, möchte teilhaben am Mahl des Herrn, aber es bedarf noch einer tieferen Reinigung. Aber nun sind wir da, nun möchten wir das Mahl feiern. Und da gefällt es mir, was wir hier in diesen Versen 18, 19 lesen von dem König Jehiskia. Er war nicht nur ein König, in großartiger Weise, wie er eine Reform in seinem Volke durchgeführt hat. Ich habe den Eindruck, er hatte auch eine priesterliche Haltung. Er erkannte einige Nöte bei dieser Passafeier und hat sich mit dieser Not zum Herrn gewandt. Da heißt es, Jehiskia bat für sie, hat sie zum Herrn gewandt, er betet. Und jetzt ist es ganz wunderbar, welche Anrede er wählt. Er betet, Gott, du Gütiger. Es gibt keine mehrfache Offenbarung Gottes. Gott der Heilige, Gott der Richter, Gott der Gerechte, Gott der Gnädige, Gott der Barmherzige. Und so können wir fortfahren. Er wählt hier die Anrede, Gott der Gütige. Es ist schön, wenn auch wir von der Bibel da wieder etwas lernen dürfen. In unseren Gebeten, zu den passenden Gelegenheiten, immer die richtige Anrede zu unserem Gott zu finden. Er hat es, der Jehiskia. Er betete zu Gott, dem Gütigen. Er betete, er möge jeden vergeben, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen, wenn auch nicht gemäß der Reinheit seines Heiligtums. Und dann lesen wir Vers 20. Und Jehova erhörte Jehiskia. Der Herr hat also vergeben. Er hat ja gebeten, er möge vergeben, der Gütige. Jehova erhörte Jehiskia. Und nun kennen wir ja alle, hoffe ich, unseren Gott. Wie heißt es von ihm? Er tut immer über Bitten und Verstehen. Wie heißt es weiter? Er erhörte und heilte das Volk. Etwas Wunderbares, liebe Geschwister. Dass Gott vergibt und heilt. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Wenn wir die Worte in 1. Korinther 11 lesen, da heißt es, wir haben das Mahl zu unterscheiden. Das Mahl, das wir hier feiern, ist nicht ein Essen wie dort drüben im Speisesaal. Es ist völlig anders. Wenn man das nicht unterscheidet, wenn man nicht in das Licht Gottes tritt, in die Gemeinschaft mit dem Herrn, dann sagt Paulus, einige sind schwach, krank, einige sogar entschlafen. Und er gibt uns den Rat, dass wir uns selbst beurteilen, dass wir uns selbst richten. von einem Bruder. Er sagte von sich, in seinen jungen Jahren war sein Wesen, sein Leben, sein Gesicht gezeichnet von der Sünde. Jeder konnte seine Sünde im Gesicht ablesen. Er kam zum Glauben. Ihm wurde 1. Korinther 11 wichtig. Und er dachte, wenn unwürdiges Teilnehmen diese Auswirkungen hat, dann muss ein würdiges Teilnehmen am Mahl die anderen Auswirkungen haben. Statt Schwachheit, Stärke, statt Krankheit, Gesundheit, statt Tod, neue Lebensfülle. Er hat sich immer so auf dieses Mahl in dieser Weise eingestellt. Als er alt wurde, haben sich alle gewundert über seine jugendliche Frische. Woran liegt es, hat man ihn gefragt. Er hat immer hingewiesen auf 1. Korinther 11, war sein Erleben. Also halten wir einmal fest, Jehiskia bat für das Volk, Jehova der Gütige, er möge doch vergeben. Wunderbar, unser Gott, er hörte den Jehiskia und heilte das Volk. Noch kurz einige Schlussgedanken, Vers 21. Und die Kinder Israel, die sich in Jerusalem befanden, feierten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit großer Freude. Wunderschön. Ob wir es auch feiern dürfen, innerlich im Herzen, mit großer Freude? Sind gläubige Kopfhänger, Mucker, wie andere sie ihnen nachsagen? Oder erleben wir auch etwas wie dort bei dieser Passafeier? Sie feierten es mit großer Freude. Und wenn wir weiterlesen, Vers 23, die ganze Versammlung wurde rat, noch 7 anderen Tage zu feiern. Und sie feierten die 7 Tage mit Freuden. Wäre ja auch schön, wenn wir noch 7 Tage jetzt bleiben könnten, nicht? Und würden eine Mehrung der Freude eintreten. Vers 25, und so freute sich die ganze Versammlung von Juda. Vers 26, und es war große Freude in Jerusalem. Spüren wir, welche eine Freude damals war, als man nach langer Zeit endlich wieder einmal das Passa in der richtigen, gottwohlgefälligen Weise gefeiert hat. Steht da, man hat es seit den Tagen Salomos, des Sohnes Davids, nicht mehr so gefeiert. Seit der Zeit sind ca. 260 Jahre vergangen. Man könnte jetzt an die Geschichte der Gemeinde denken, wie es da mit dem Abendmahl war. Wie unsere Brüder vor 100, 200 Jahren unter manchem Einsatz ihres Lebens immer mehr für die Gemeinde Gottes diese Freiheit wieder errungen haben, dass die Gemeinde selbst, wo sie zusammenkommt, das Mahl des Herrn feiert. Mit großer Freude. Und dann heißt es noch so schön, und sie lobten Jehova mit den Instrumenten des Lobes. Da habe ich gedacht, da hat es unsere Schwester Ulrich so schön. Sie hat ein Instrument und da kann sie Gott loben und so weiter. Da habe ich gedacht, ich armer Mann, wenn ich so ein Instrument habe, das nutzt mir nichts. Da kommt nichts davor. Aber ich habe mich gefreut. Gott hat uns allen ein Instrument des Lobes gegeben. Kennt ihr es? Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Hier ist es. Dürfen wir alle immer wieder bei uns haben, dürfen wir immer wieder einstimmen in diese Lobpreisung Gottes. Er hat uns seinen Mund gegeben, dass wir nicht nur in der Sprache des Herzens ihn loben und preisen, auch dass wir unseren Mund öffnen und ihn immer wieder loben und preisen. Denn wo Gott Freude ins Herz gibt, wie dort bei dieser Passafeier, vielleicht gibt Gott auch heute Abend uns Freude ins Herz. Dass sie dann einfach unser Herz, unser Mund zu ihm öffnet in die Lobpreisung Gottes. Gesegnet sei der Gott und Vater, der uns gesegnet hat. Mit jeder geistlichen Segnung inmitten der himmlischen. Und damit hätten wir meinen letzten Punkt. Vers 27 steht es. Die Leviten standen auf und segneten das Volk. Und ihre Stimme wurde erhört. Und ihr Gebet kam zu seiner heiligen Wohnung in den Himmel. Sie segneten. Wir dürfen beim Mahl den Kelch der Segnung segnen. Wir alle. Und wir empfangen in dem Kelch der Segnung die Segnungen Gottes. Und dürfen als Gesegnete dann auch wieder Segnende sein. Wir dürfen ihn, den Ewigen, segnen. Wir dürfen einander segnen. Wir wissen, segnet, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr den Segen ererbet. Ihr Gebet kam in seine heilige Wohnung in den Himmel. Ihre Stimme wurde erhört. Alle unsere Gebete, wir haben das in den Tagen auch schon gehabt, nach der Offenbarung, werden alle bei Gott gesammelt. Und einmal werden alle Gebete noch vor ihm ausgeschüttet werden, mit göttlichen Weihrauch verstärkt. Wie schön, wenn unsere Gebete dabei sind, Geschwister. Gereinigt durch seinen Geist, geistgewirkt. Herauskommend aus Dankbarkeit, aus der Freude, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Das waren jetzt ein paar kurze Gedanken zu der Passafeier unter dem König Jehiskia, auch im Blick auf die Festfeier, die wir jetzt haben dürfen.